Schuld. Schuld und Angst sind vergeschwistert. Schuld bedeutet, mit jemandem oder etwas in Konflikt zu sein, zwischen dem, was ist, und dem, was sein darf, also gegen ein Gesetz verstößt, juristisch, gesellschaftlich oder moralisch. Zum Schuldigfühlen gehört immer ein anderer dazu, dem gegenüber wir schuldig geworden sind. Das kann ein realer Mensch, eine Gemeinschaft, die Gesellschaft oder ein Wesen sein, wie zum Beispiel Gott. Schuld verursacht im gleichen Maße Angst, Angst vor Bestrafung und vor Ausschluss aus der Gemeinschaft. Die Angst ist es, die uns zurückhält, das zu tun, weswegen wir uns schuldig fühlen, beziehungsweise zu dem zu stehen, was wir getan haben. Schuld hat man, wenn man über das Bedauern der Tat den Vorgang nicht abgeschlossen hat, also nicht vergeben hat, oder wenn uns nicht vergeben wurde. Die Schuld ist dann sozusagen das offene Ende einer Tat oder gar nur eines Gedankens, das uns teils bis an das Ende unserer Tage quält, wenn wir es nicht auflösen, also wenn wir nicht vergeben. Schuld kann in zwei Richtungen gehen. Wir können schuldig sein oder andere können uns gegenüber schuldig werden. Sind wir schuldig, dann tragen wir die Last, jemandem Unrecht getan zu haben und müssen sühnen oder um Entschuldigung bitten. Sind wir die Gläubiger, dann können wir dem anderen vergeben oder wir können eine Strafe fordern, um vergeben zu können oder zumindest einen Ausgleich zwischen dem Schuldigen und uns zu spüren. Das Thema Schuld beginnt in unseren Kulturkreisen mit den ersten Menschen. Die Schöpfungsgeschichte, wie sie in der Bibel steht, macht den Menschen durch seine Abwendung von Gott und seine falsche Lebensweise schuldig. Im christlichen Kontext geschah dies durch Adam, Eva, dem Verzehr der verbotenen Frucht und der anschließenden Vertreibung aus dem Paradies. Seitdem ist die Schuld etwas dem Menschen Immanentes, etwas Innewohnendes, da wir als Nachfahren dieser beiden Menschen automatisch auch schuldig sind, durch die Erbsünde. Das mag dem einen oder der anderen wenig plausibel erscheinen und trotzdem haben wir diese Geschichte gehört und teils auch verinnerlicht, denn schließlich sind wir, wenn es so ist, in diesem Kontext aufgewachsen. Andere Religionen haben ähnliche Geschichten darüber. Insofern müssen Sie und Ihre Klienten damit rechnen, den Begriff Schuld auf die eine oder andere Weise verinnerlicht zu haben. In der Praxis haben wir es natürlich auch mit Menschen zu tun, die nach wie vor Angst vor der Strafe Gottes oder ganz allgemein des Universums haben. Dahinter steckt vor allem die Angst vor der Bestrafung durch ein jüngstes Gericht, bei dem all unsere Verstöße geahndet und dem Verstoß in eine Hölle bestraft werden. In spirituellen Lehren wird häufig der buddhistische Glaube übernommen, der das Karma als Mechanismus zum Ausgleich unserer positiven wie negativen Taten anführt. Dieser führt dazu, dass schlechte Taten durch das Zurückfallen auf den Täter ausgeglichen werden, entweder in diesem oder aber auch in darauffolgenden Leben. Da der Buddhismus ja von jedweden Verurteilungen absieht, ist es mit Worten wie Täter und Taten auch nicht ganz richtig formuliert. Menschen, die in der westlichen Kultur aufgewachsen sind, erleben Karma allerdings durchaus auch mit Angst. Schlussendlich sind es aber immer wir selbst, die sich mit ihren Taten konfrontieren und sich derer schuldig fühlen. Genau hier muss und kann dann auch die Entschuldigung erfolgen. Mehr dazu etwas später im Kapitel. Was bedeutet denn Schuld überhaupt? Was ist sie und wie entsteht sie? Schauen wir uns also den Versuch einer Erklärung an. Im moralischen Sinne ist sie ein Verstoß gegen das Gewissen und die sittlichen Normen nach freier Entscheidung. Schuld setzt die Freiheit des Individuums sowie dessen Einsicht in seine moralische Verantwortung notwendig voraus. Führt menschliches Handeln bzw. Unterlassen zu einem faktischen Gesetzesverstoß, so handelt es sich um eine rechtliche Schuld. Von dem auf sittlichen Kriterien beruhenden Schuldbewusstsein streng zu unterscheiden, ist das Schuldgefühl im psychologischen Sinne. Dieses steht in keinem realen Verhältnis zur tatsächlichen Schuld. Als Verdrängung des Wissens um das Geforderte wird es oft unbewusst aufrechterhalten und führt somit nicht selten zur Neurose. Die christliche Ethik fasst Schuld als eine Verfehlung gegen Gott auf. Schuldfreiheit in diesem Sinne ist nicht nur durch moralisches Handeln zu erreichen, sondern allein durch den Glauben des Menschen an die göttliche Gnade. Dies war ein Auszug aus wissen.de. Es gibt also eine rechtliche Schuld. Stehlen Sie jemanden Geld, so ist dies ein Gesetzesverstoß und wird geahndet, eventuell sogar mit Freiheitsentzug. Fand dieser Diebstahl im Kindesalter statt und hat auch niemanden wirklich richtig geschadet, so liegt es an Ihnen, mit dieser Schuld klarzukommen, das heißt, sie abzutun als kleine Jugendsünde oder sie als sträfliche Verfehlung ein Leben lang mit sich herumzuschleppen. Das ist die psychologische Schuld. Ihr ortsansässiger Pfarrer wiederum wird Ihnen das Beichten der Sündentaten und das Ausführen der anschließend auferlegten Aufgaben empfehlen, um so vor Gott wieder rein zu sein. Das ist das christliche Verständnis von Schuld. Abgesehen von der rechtlichen Schuld, die mehr oder weniger durch Gesetze geregelt wird, können Sie über Ihre Schuld und die Eigenschaft, sie für sich anzunehmen, frei entscheiden. Schuld bindet Menschen aneinander. Sie gibt eine entsprechende moralische Vorstellung vor und verurteilt jedes Handeln gegen diese Vorstellung. Diese Moral kann sehr fest in uns verankert sein, zum Beispiel durch die 10 Gebote, durch allgemein verbreitete Vorstellungen von Moral und dadurch entstandene Glaubenssätze, die wir als Wahrheit akzeptiert und vor deren Missachtung wir Angst haben. Und so laufen wir durch die Welt schuldig, eine schlechte Mutter, ein schlechter Vater, eine schlechte Ehefrau, ein schlechter Ehemann, ein schlechter Christ, ein schlechter Arbeitnehmer, ein schlechter Mensch zu sein. Dabei hat Schuld, wie eben bereits beschrieben, nichts mit unserer ureigensten Vorstellung der Dinge zu tun, sondern immer erst einmal etwas mit der Vorstellung anderer, die wir allerdings aus verschiedensten Gründen als auch für uns gültig angenommen haben. Schuld ist das Grundmuster, das alles in uns, was wir nicht mögen oder verleugnen, dessen wir uns also schuldig fühlen, beschreibt. Das fängt bei kleinen Dingen wie »Ach, ich bin so schusselig« an und hört bei großen wie »Ich habe diesen Unfall verursacht und bin schuld am Tod des anderen« auf. Dazwischen liegen unendlich viele Facetten. Mit den kleinen mögen wir noch einigermaßen gut umgehen und manchmal sogar darüber lachen können. Die Großen können uns ein Leben lang festhalten, weil wir es nicht schaffen, uns von ihnen zu befreien und uns an einem friedlichen Leben hindern. Schuld bindet uns an Ereignisse und Menschen. Sie umklammert uns wie ein starkes Lasso und nimmt uns unter Umständen jedwede Autonomie. Schuld macht uns Angst und deshalb leben wir natürlich äußerst ungern mit ihr. Und so gibt es einige Möglichkeiten, der Schuld zu begegnen bzw. sie scheinbar loszuwerden. Die eine ist, die Schuld auf sich zu nehmen und sie wieder gut machen zu wollen. Wir strengen uns noch mehr an, eine gute Mutter, ein treuer Ehemann, ein guter Mensch zu sein. Dieser Schuss geht natürlich nach hinten los, denn wir verstärken genau das, was wir nicht mehr wollen, dadurch, dass wir den Fokus darauf legen. Denken Sie jetzt einmal nicht an einen roten Elefanten. Die andere Methode ist die Kehrseite der Medaille und scheint noch raffinierter. Wir tun einfach so, als seien gar nicht wir schuld, sondern die anderen. Das nennt man Projektion. Projektion. Wir hatten Projektion bereits im Beratungsgespräch angesprochen. Hier müssen wir aufpassen, dass wir eigene Inhalte nicht auf unseren Gesprächspartner projizieren. Insofern ist Projektion immer auch eine Möglichkeit und ein Modell, das uns dient, uns selbst zu erkennen und somit auch weiterzuentwickeln. Wie wir bereits gesehen haben, geht es darum, in uns verborgene Inhalte im Außen zu erkennen, indem wir sie projizieren, also am anderen wahrnehmen können. Dabei ist das Außen lediglich die Projektionsfläche und nicht der tatsächliche Grund unserer Gefühle, die es erregt. Merke. Projektion bedeutet also, dass Sie irgendetwas aus Ihrem Inneren nehmen und behaupten, dass es in Wirklichkeit nicht dort, sondern außerhalb von Ihnen, in jemand anderem sei. Der Begriff bedeutet wörtlich hinauswerfen oder fortschleudern, von etwas weg oder zu etwas hin. Das tun wir alle, wenn wir projizieren. Wir nehmen die Schuld, von der wir glauben, dass sie in uns sei, und sagen, sie ist in Wirklichkeit nicht in mir, sondern in dir. Nicht ich bin der Schuldige, sondern du. Nicht ich bin für mein Elend und Unglück verantwortlich, du bist dafür verantwortlich. Dabei ist es gleichgültig, wer das Du ist und auf wen sie projizieren, solange sie jemanden finden, auf den sie ihre Schuld abladen können. Denn auf diese Weise glauben sie, ihre Schuld loszuwerden. Ein Beispiel. Eine Beschreibung dieses Prozesses der Projektion findet man im Alten Testament, wo den Kindern Israels gesagt wird, was sie am Versöhnungstag, Yom Kippur, zu tun haben. Sie versammeln sich im Lager, in dessen Mitte Aaron steht, der als Hohepriester zwischen Gott und den Menschen vermittelt. Aaron legt einen Ziegenbock, die Hände auf und überträgt symbolisch die ganzen Sünden des Volkes, die sich während des Jahres angesammelt haben, auf das Tier. Dann wird der Bock aus dem Lager gejagt. Hier haben wir eine perfekte und bildhafte Darstellung von der Projektion. Daher kommt auch unser Wort Sündenbock. Danach schaffen wir eine Distanz zwischen uns und unseren Sünden. Niemand möchte seiner Sündigkeit nahe sein, also holen wir sie aus unserem Innern, bürden sie jemand anderem auf und verbannen dann diesen Menschen aus unserem Leben. Zwei grundsätzliche Möglichkeiten stehen uns dazu zur Verfügung. Die eine besteht darin, uns räumlich von den Menschen zu trennen. Die andere, es psychologisch zu tun. Die psychologische Trennung ist die verheerendste und auch die subtilste der beiden Formen. Sobald wir jemandem unsere Sünden aufgebürdet haben, trennen wir uns von ihm in der Weise, dass wir ihn angreifen oder wütend auf ihn werden. Merke: Jeder Ausdruck von Ärger, ganz gleich, ob er die Form einer leichten Verärgerung oder einer heftigen Wut annimmt, stellt immer einen Versuch dar, die Projektion unserer eigenen Schuld auf andere zu rechtfertigen. In Wirklichkeit ärgern wir uns über uns selber und können den Ärger auch nur in uns selber lösen. Das Bedürfnis, unsere Schuld zu projizieren, ist der eigentliche Grund allen Ärgers. Sie müssen mit dem, was andere Menschen sagen oder tun, nicht übereinstimmen. Aber in dem Augenblick, da sie innerlich eine Reaktion von Ärger, Urteil oder Kritik spüren, kommt diese stets daher, dass sie in dem anderen etwas sehen, das sie in sich selbst verleugnet haben. Sie projizieren also ihre eigene Sünde und Schuld auf diesen Menschen und greifen sie dort an. Aber diesmal greifen sie sie nicht in sich selbst an, sondern im anderen, und sie wollen diesen anderen Menschen so weit wie überhaupt möglich von sich entfernen. Worum es ihnen in Wirklichkeit geht, ist, eine möglichst große Distanz zwischen sich und ihrer Sünde herzustellen. Nun sind die Begriffe Schuld und Sünde in unseren Breitengraden reichlich überlastet. Vielleicht hilft ihnen stattdessen der Begriff Schatten weiter. Wir alle haben unsere Schattenseiten, die wir nicht mögen und meistens nicht einmal kennen. Treten diese verdrängten Seiten irgendwo auf, werden wir schmerzlich daran erinnert, dass sie existieren. Eine Möglichkeit ist es, sich damit auseinanderzusetzen, sie zu akzeptieren und somit zu integrieren. Die andere Möglichkeit ist, sie zu verdrängen und nach außen zu projizieren. Projektion im Gespräch. Schuld und Projektion sind dem Menschen innewohnend. Niemand kann sich davon freisprechen, dass sie als Berater bedeutet. Niemand kann sich davon freisprechen. Für sie als Berater bedeutet dies zweierlei. Für sie als Berater bedeutet dies zweierlei. Der Gesprächspartner projiziert auf sie und sie projizieren auf den Gesprächspartner. Wie vorher bereits kurz angesprochen, spricht man in der Psychologie von Übertragung und Gegenübertragung, was im Wesentlichen dasselbe bedeutet. Einzig die Reihenfolge ihres Auftretens ist verschieden. In dem Moment, in dem der Berater in den Augen des Gesprächspartners einen Menschen repräsentiert, dem gegenüber er Schuldgefühle hegt, kann es passieren, dass der als unbewusste Projektionsfläche genutzt wird. Hier spricht man von Übertragung. Wenn der Berater auf dieses Spiel ebenso unbewusst einsteigt und entsprechend reagiert, spricht man von Gegenübertragung. Die Gefühle, die in diesem Fall geäußert werden, gründen immer auf Angst und können von Trauer über Wut bis Hass reichen. Die Vorgänge, die zu diesem Spiel führen, laufen unbewusst und ab. Unabhängig von den einzelnen Schulen in der Psychologie bezeichnet die Projektion in der Neurosenlehre einen Abwehrmechanismus. Das bedeutet, dass innerpsychische Konflikte nach außen übertragen oder verlagert werden. Diese Konflikte sind in der Regel Wünsche, Emotionen oder Impulse, die im Widerspruch zu eigenen oder gesellschaftlichen Normen stehen und deshalb so nicht ausagiert werden können. Die Projektion richtet sich dann auf andere Personen, Menschengruppen, Lebewesen oder Objekte im Außen und werden dort, fälschlicherweise, auch wahrgenommen und zum Vorwurf gemacht.